die Presse.
Ein Auslandsaufenthalt, ein Studium oder vielleicht sogar eine Forschungskarriere in den USA. Ein Traum, der für viele nicht so schnell in Erfüllung gehen wird. Am Mittwoch stoppt die US-Regierung vorerst Visaverfahren für ausländische Studierende. Nur ein weiterer Schritt in Donald Trumps Fehde gegen US-Universitäten. Die weltberühmte Elite-Universität Harvard allen voran.
We want a list of those foreign students and we'll find out whether or not they're okay. Many will be okay, I assume. And I assume with Harvard many will be bad.
Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was wichtig ist. Schon letzte Woche hat die US-Regierung Harvard verboten, internationale Studierende aufzunehmen. Ein Verbot, das kurz darauf von einem Bundesgericht gekippt wurde. Hinzu kommen gestrichene Förderungen in Milliardenhöhe. Das alles vor dem Vorwurf, die Universität sei antisemitisch und linksextrem, weil am Campus pro-palästinensische Proteste stattfinden. Sind die Studierendenproteste willkommener Konfliktpunkt, um Kontrolle über die Universitäten auszuüben? Was bedeuten die Maßnahmen für internationale Studierende und welcher Schaden entsteht dadurch für den Forschungsstandort USA? Das alles habe ich mit Elisabeth Postel, der US-Korrespondentin der Presse, besprochen. Hallo Elisabeth.
Hallo Christine.
Wieso sind gerade internationale Studierende da in diesem Konflikt irgendwie Zielscheibe geworden?
Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte und die betrifft nicht nur Harvard, die betrifft auch ganz viele andere Spitzenuniversitäten in den USA. Und die USA sind ein Land, das sehr von der Wissenschaft lebt. Also das ist wirklich so, dass dieses Feld der Spitzenunis einfach ein riesiger Wirtschaftstreiber ist. Leute kommen hierher, die egal wo in der Welt einfach die Top-Leute in ihren jeweiligen Branchen sind, weil hier die besten Professoren sind. Hier gibt's das meiste Geld zur Forschung. Es gibt einen Grund, warum das Silicon Valley in Kalifornien rund um die Elite-Universität Stanford zum Beispiel angesiedelt ist. Also das ist ein riesen Cluster und bislang war es so, dass die USA da auch wahnsinniges Prestigeprojekt mit der Wissenschaftsbranche hatten. Nicht zu vergessen natürlich, die meisten Universitäten hier sind Privatuniversitäten, das heißt, die haben ihre eigenen Gelder und sind dann sozusagen nur in geringer Weise an die Bundesregierung angewiesen. Und zwar zu einem kleinen Teil geht es da um Forschungsförderung, aber auch um so Dinge wie eben, kriege ich ein Visum, kriege ich eine Visaerlaubnis von der Regierung. Also da spielt das Außenministerium und der Grenzschutz dann mit rein. Und in diesem Konflikt zwischen der Trump-Regierung und eben jetzt Harvard ist genau dieser eine Hebel, einer dieser wenigen Hebel, die man gegen Privatinstitutionen einsetzen kann, angewendet worden. Und ich meine, der Konflikt ist so breit, da geht es um ganz viele verschiedene Sachen, aber ich glaube, das wichtigste Thema, warum die Regierung so heftig gegen Harvard gerade vorgehen will, ist tatsächlich die Welle der Studentenproteste nach dem Beginn des Kriegs in Gaza, nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023.
Bereits im vergangenen Jahr haben Studierendenproteste an US-Universitäten eine landesweite Debatte über den Krieg in Gaza und möglichen Antisemitismus an Universitäten ausgelöst. Seit dem Amtsantritt der Trump-Regierung in Washington übt die US-Regierung besonders viel Druck auf die Universitäten aus.
Die Sache ist die, dass diese Campus-Proteste, und ich habe das hier in New York, gerade am Campus der Columbia, sehr stark mitverfolgt in den vergangenen Jahren. Also es dauert ja jetzt schon eine Weile, begonnen haben als eine sehr Social-Media-getriebene Sache, als eine sehr, ich würde mal sagen, oberflächliche Sache. Der pro-palästinensische Protest war sehr schnell dann übersät mit irgendwelchen Hamas-Slogans. Also das ging sehr schnell. Man ist bis heute, ist da nicht ganz klar, ob da nicht auch irgendwie ausländische Kräfte am Werk waren, die da sozusagen auch den Online-Diskurs beeinflussen wollten und die Studenten beeinflussen wollten. Also das ist ein sehr, sehr großes Feld, das es da gibt. Und an der Columbia beispielsweise hat es dann eben ein Protestcamp gegeben, das dann von der New Yorker Polizei geräumt wurde. Israelische und jüdische Studenten haben auf manchen Campus in den USA gesagt, sie fühlen sich nicht mehr sicher. Gerade die Elite-Universitäten haben natürlich eine oft sehr große jüdische Community und dieser Zwiespalt hier, diese Schwierigkeit, dass einerseits die Meinungsäußerung und die Freiheit darauf gesichert wird und andererseits die Community geschützt wird, ist für viele Universitäten, denen ist das nicht besonders gut geglückt. Und die Trump-Regierung hat auch so wie die Regierung von Joe Biden davor Hearings im Kongress gestartet, um sozusagen zu schauen, wie diese Universitäten mit dem Thema umgehen, und hat jetzt die Gangart ziemlich verschärft. Also jetzt werden diese Proteste und diese teilweise antisemitischen Aussagen von Studenten bei diesen Protesten genutzt, um einzugreifen in die Richtlinien der Universitäten. Und hier wird es wirklich heikel. Davor ging es um die Campusproteste, um Antisemitismus, darum, wie man das inneruniversitär lösen kann. Wie gesagt, ist oft nicht besonders gut geglückt. Also in der Columbia herrscht jetzt eine Woche nach den Graduierungsfeiern wirklich eine Riesenkrise. Niemand weiß, wo es da jetzt hingehen soll. Und die Regierung kommt jetzt her und sagt so, okay, wir streichen euch Gelder, wir nehmen euch das Recht weg, ausländische Studenten an den Campus kommen zu lassen, weil wir wollen schauen, wie ihr eure Unis führt. Wir wollen schauen, welche Professoren ihr habt, welche Studenten ihr an die Universität lässt. Und das sind natürlich für private Institutionen private Entscheidungen. Und Harvard hat sich das sehr, sehr offen dagegen gestellt. Vielleicht mit gutem Grund, es ist die reichste der Universitäten. Es ist wahrscheinlich auch die berühmteste aller Universitäten weltweit, sagen wir es mal so. Und hat gesagt, wir lassen uns sicher nicht von einer Regierung sagen, wie wir unsere Universität zu führen haben. Bis jetzt hat es gut funktioniert sozusagen, und bitte lasst das. Und die Regierung in Washington geht aber noch einen Schritt weiter. Die sagen, es geht hier nicht nur um Antisemitismus, es geht hier auch um eine Infiltrierung durch, sagen wir, Leute von der chinesischen kommunistischen Partei. Also die sagen, auf dem Campus von Harvard herrscht quasi ein Umschlagplatz für internationale feindliche Indoktrinierung gegen die USA. Ich habe selbst an einer Universität studiert, ich war in der Columbia, ich kann dir sagen, Christine, das ist es nicht. Es gibt sicher Dinge, über die man diskutieren kann, über Dinge, wie mit gewissen Lehrinhalten umgegangen wird und sozusagen, ob alle Meinungen gleich auf dem Campus stattfinden. Das ist sicher ein Thema, das diskutiert werden kann. Nur diese Frage, kann die Regierung da jetzt eingreifen und soll sie eingreifen, ist natürlich eine völlig andere.
Bereits in der Vergangenheit wurden Studierendenvisa widerrufen oder sogar Abschiebungen vorgenommen, weil sich Studierende pro-palästinensisch geäußert haben oder Israels Vorgehen im Gazastreifen kritisiert haben. So wurde eine Studentin der Tufts University etwa für mehr als 6 Wochen inhaftiert, weil sie die Reaktion ihrer Universität auf den Krieg in Gaza kritisiert hat.
Was ich schon sagen kann, ist mehr so eine gewisse Verzweiflung bei Studenten über die Haltungen ihrer Professoren. Also das hat so mit dem Gaza-Konflikt angefangen, dass sozusagen Studenten, die protestiert haben, gesagt haben, wir haben jetzt diesen Professor da vor uns sitzen, er verdient ein super Gehalt und er sagt nichts über die Situation, nicht wie es an der Uni läuft, nicht wie die Proteste laufen, sondern schweigt. Und umgekehrt höre ich auch, dass es wiederum, wenn es um Trump geht, die Studenten sind, die schweigen. Also wir haben diese riesigen Gaza-Proteste, wie gesagt, das ist nach wie vor ein Thema. Und man muss dazu sagen, es kommen ja Dinge dazu, wie die Abschiebungen von Studenten, die protestiert haben. Also das ist schon eine wirklich reale Bedrohungssituation auch für Leute, die sich einmal pro-palästinensisch geäußert haben. Also da gibt es gerade sehr, sehr viel Druck. Aber dennoch, es gibt jetzt nicht wirklich Proteste, sagen wir, gegen Trump. Was, glaube ich, Leute in Europa immer ein bisschen verwundert. Also am Campus sieht man jetzt keine Anti-Trump-Schilder oder Proteste. Und das höre ich eben von Professoren wiederum, dass die das Gefühl haben, dass gerade die jüngsten Studenten, die jüngere Generation der Studenten, die an die Unis kommt, überhaupt kein Interesse mehr an Politik hat, sich völlig abgeschottet hat und sagt, diese Realität existiert zwar, aber ich will mit ihr nichts mehr zu tun haben. Und das ist natürlich gesellschaftspolitisch extrem interessant, wo sich das noch hinentwickeln wird.
Wenn man sich jetzt dieses restriktive Vorgehen gegen Universitäten anschaut, vielleicht in Kombination noch mit anderen Maßnahmen gegen Institutionen, gegen Behörden, die beispielsweise im Klima- und Umweltbereich Wissenschaft betreiben, geht es dann nicht vielmehr darum, einfach Weltanschauung einzuschränken, die der jetzigen Regierung nicht genehm ist?
Das ist eine super gute Frage und ich glaube, am Ende des Tages ist die Antwort darauf ja. Ich glaube, es geht hier um Weltanschauungsthemen. Es geht hier um Fragen wie, in welche Richtung soll sich die USA denn ideologisch weiterentwickeln? Ich glaube, da gibt es gerade ein Rieseninteresse daran. Nicht unbedingt von Präsident Trump selber. Ich glaube, der ist das, der gibt da gern den Sprecher im Fernsehen, aber ich glaube, es gibt um ihn herum einen Kreis von Menschen, die sich das sehr genau überlegt haben und das auch wirklich glauben, dass da eben beispielsweise konservative Ideologien keinen Platz mehr finden würden in den USA sozusagen. Und ich finde es spannend, weil diese Regierung hat sich auf die Fahnen geschrieben, gegen Diversitätsprojekte vorzugehen, gegen Gendergleichheit vorzugehen, diese Dinge. Man sagt, da werden Gruppen bevorzugt, die ohnehin im normalen Wettbewerb sozusagen ja eigentlich auch gute Chancen hätten. Und das Witzige ist jetzt, diese Förderungsstreichungen, die du angesprochen hast, die betreffen tatsächlich Bereiche wie die Krebsforschung. Ich habe jetzt für meine letzte Geschichte in der Presse am Sonntag über diese Krise an den Unis auch mit Studenten und Professoren in Princeton gesprochen. Und da wurde mir erzählt, da sind beispielsweise die Funds vom Astrophysik-Department zusammengestrichen worden. Und hier ist, das ist jetzt ein bisschen im Detail, aber vielleicht ganz wichtig auch mal zu hören. Das liegt daran, dass die Bundesforschungsbehörde diese Förderungen austeilt und die häufig eben in naturwissenschaftliche Bereiche gehen und nicht unbedingt in die Geisteswissenschaften, wo ja eigentlich das passiert, wo Trump und seine Regierung sagen, das ist zu woke oder das ist zu großer Fokus auf irgendwie Identitätspolitik. Und da schneidet man sich am Ende ins eigene Fleisch. Man schneidet ins Fleisch des Wissenschaftsstandards des USA. Es ist, glaube ich, hier wichtiger in der Wahrnehmung der Regierung zu sagen, wir tun etwas gegen diese woke Akademie, gegen diese woke Wissenschaft. Und der einzige Hebel ist, wie gesagt, da dieses Forschungsbudget. Und das geht halt dann gegen die Naturwissenschaften. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen ein Teufelskreis.
Du hast vorhin schon diese Einzigartigkeit der USA als Forschungsstandort ein bisschen beschrieben. Welchen Schaden richtet denn die jetzige Politik an? Nicht nur in der individuellen Karriere vieler Menschen, sondern wirklich auch für die USA als dieser Standort.
Ich glaube, wir sehen es gerade ganz gut. Also China und Europa, also die Europäische Union, die kreisen wie die Geier gerade über den USA und schauen da, wen sie da abwerben können, weil gerade wirklich die besten Leute, und ich höre das immer wieder von Leuten, die in der Wissenschaft sind oder auch gerade die im Tech-Bereich sind und im Bereich der LLMs Forschungsarbeit machen, die sagen so, das ist gerade in den USA eigentlich nicht mehr so interessant. Das Geld geht weg, die Freiheit geht weg, wenn man nicht weiß, ob das Forschungsvisum verlängert wird. Ich meine, das sind große Debatten. Und wenn ich woanders ähnlich viel Geld verdienen kann und vielleicht mehr bürgerrechtliche Sicherheit habe, ist das nicht unspannend. Also wie gesagt, China und Europa werden da jetzt ziemlich schnell zuschlagen. Und ich glaube, die Europäische Kommission hat vergangene Woche da schon auch ein Förderpaket vorgestellt, mit dem man da jetzt ganz aktiv Leute abwerben will.
Das ist das eine, sowas wie ein wirtschaftlicher Verlust oder auch der Verlust von Prestige. Das andere ist vielleicht tatsächlich die Auswirkungen auf das Forschungsniveau an und für sich. Was für Auswirkungen hat das denn auf die Qualität der Forschung, die aus den USA kommt?
Das ist eine gute Frage und da werden wir den Impact wahrscheinlich noch für einige Zeit nicht so wirklich sehen. Forschungsprojekte und Forschungsbudgets, das wissen wir, das dauert immer alles ein bisschen länger, auch hier in den USA. Und ich glaube, was spannend ist, ist so eine andere Auswirkung. Es gab ja früher immer so diese Idee vom Rust Belt, also den ehemaligen Fabriksorten in den USA, wo dann sozusagen mit der Globalisierung dann der Stillstand eingezogen ist. Und jetzt sehen wir das ein bisschen mit Unistädten, was ich wahnsinnig interessant finde. Weil das impliziert irgendwie so, dass diese Branche jetzt eigentlich, ich will nicht sagen im Sterben ist, aber doch abnimmt. Also College-Städte, da hat es in den letzten Jahren einfach wahnsinnig große Investitionen gegeben. Und ich habe gerade im Wall Street Journal eine Geschichte gesehen, wo beschrieben wird, dass manche dieser Städte ihre neuen Gebäude für Studenten nicht mehr füllen können. Also das sind so die neuen Ruinen, die da irgendwie jetzt übrig bleiben aus dieser Phase von einerseits eben diesem politischen Druck auf die Wissenschaft, aber ich glaube halt dann auch sowas wie die Leistbarkeit ist halt das Nächste. Also das ist noch immer ein sehr elitäres Wesen an sich. Also wenn man sich hier jetzt dann keinen Kredit aufnehmen kann oder wenn man das Geld nicht hat oder kein Stipendium kriegt, dann, ich meine, an einer Spitzenuniversität kostet ein Studienjahr schnell 100.000 US-Dollar. Also das sind schon auch so reale Entwicklungen, die dann noch dazukommen und wo man sich dann generell fragen muss, vielleicht liegt da in den USA schon länger ein bisschen was im Argen und jetzt kommt halt der politische Druck dazu. Ich möchte schon auch betonen, dass die US-Unis im Grunde immer auch konservative Professoren haben oder Leute haben, die sich als Republikaner bezeichnen. Also dieses Bild, das da gezeichnet wird von einer rein liberalen, progressiven, einheitsbreigen Unilandschaft, das hat sich, glaube ich, auch durch die Gaza-Proteste wieder sehr stark verändert, weil eben da sehr viel Widerspruch am Campus herrscht und weil diese Konflikte echt sind. Und ja, ich bin gespannt und ich hoffe nur, dass da nicht zu viel Porzellan zerschlagen wird.
Wenn man beobachtenden Stimmen irgendwie folgt, wird da wirklich von einem Kampf, von einer Fehde Trumps gegen Unis gesprochen. Wieso sind ihm die denn so ein Dorn im Auge?
Ich glaube, es ist super interessant zu sagen, ganz ehrlich, also die Art, wie Trump gerade seine Feinde auswählt, die sucht er nicht mehr in der politischen Opposition. Also die Demokraten sind für ihn überhaupt kein Thema mehr. So, das ist kein Kampf gegen Partei oder Trump gegen einen führenden demokratischen Politiker oder Politikerin, sondern es ist wirklich die Eliten, wie du es gerade gesagt hast. Und ich meine, selbst Vizepräsident J.D. Vance, selbst ein Ivy League-Absolvent, jemand, der die besten Unis absolviert hat und dann später im Silicon Valley gearbeitet hat für Peter Thiel. Also sehr wohl ein Elitentyp, sagt, die Eliten haben uns verlassen. Also das ist so dieses Überthema und da sind die Universitäten natürlich ideal. Da gibt's eine große Ansammlung eben an internationalen Menschen, die vorübergehend in den USA sind und so sehr einfach, glaube ich, auch in ein falsches oder in ein negatives Licht gerückt werden können. Das ist halt wirklich einfach eine ideale Zielscheibe für Trump und diese Rhetorik der Eliten, die so abgehoben sind, die eben nichts mit dem kleinen Mann unter Anführungszeichen zu tun haben. Und ich meine, diesen Kampf, den gibt es ja nicht erst seit dem Ausbruch der pro-palästinensischen Proteste an den Universitäten. Vielleicht erinnerst du dich, das Wort Affirmative Action kommt da ins Spiel. Es gab lange an den US-Unis die Praxis, afroamerikanische Studenten im Bewerbungsprozess hervorzuheben aufgrund dieser historischen Diskriminierung, dieser systematischen Diskriminierung. Das war lange verfassungsgemäß und 2023 hat der Supreme Court das Höchstgericht der USA diese Maßnahme als unverfassungsgemäß wieder gestrichen und das war genau in einem Fall mit Harvard. Das heißt, Harvard musste seine Aufnahmekriterien danach wieder ändern und das hat auch wieder zu einer Verschiebung der Studentenschaft geführt. Also da sieht man auch immer sehr schnell, wie so positive Diskriminierung, wie wir das ja in Europa nennen, dann wirklich auch oft funktioniert. Und das wurde total gefeiert von republikanischen Anhängern. Also die haben gesagt so, ja, wir werden verdrängt und mit wir werden ganz oft einfach weiße Amerikaner gemeint. Und das ist so der nächste Punkt, der wesentlich heikler ist.
Die erwähnte Reportage von Elisabeth Postel, die finden Sie in den Shownotes zum Nachlesen. Wir beide sagen danke fürs Zuhören. Was wichtig ist, pausiert am morgigen Feiertag. Wir melden uns am Freitag wieder zurück. Bis zum nächsten Mal.